So, nochmal, guten Morgen. Ah, guck mal, geht schon viel besser. Super. Als wir uns überlegt haben, dass wir ein drittes Kind vielleicht haben wollen, haben wir ungefähr ein Jahr lang miteinander darüber diskutiert. Ich weiß nicht, ein paar haben das vielleicht mitgekriegt, hin und wieder, dass wir so ganz hin und her waren. Und wir haben uns darüber nachgedacht, was bedeutet das denn, ein drittes Kind zu bekommen? Was für Konsequenzen würde das für uns bedeuten? Schaffen wir das als Familie und als Ehepaar? Wir sind gerade zu viert irgendwie, das funktioniert. Endlich. So, wenn wir jetzt noch eine fünfte Person da reinsetzen, würde das immer noch funktionieren? Was für eine Dynamik an Veränderung würde das bringen? Auch ganz praktisch materiell. Wir werden ein neues Auto brauchen. Können wir uns ein neues Auto leisten? Weil in das Auto passte kein dritter Kindersitz. Ihr wisst, wie groß die Dinger inzwischen sind. Und auf der anderen Seite dann aber ein, wenn wir uns dagegen entscheiden und bei zwei Kindern bleiben, können wir mit der Konsequenz dessen leben? Werden wir es irgendwann bereuen, weil wir eigentlich immer eine große Familie haben wollten? Das war so das, was wir uns vorgestellt haben für unser Leben. Können wir damit leben, es nicht getan zu haben? Ich meine, ihr kennt den Ausgang der Geschichte. Aber wir haben uns viel darüber nachgedacht, was sind die Konsequenzen. Wenn wir diese Entscheidung treffen, was für eine Konsequenz hat das? Und zwar sowohl, wenn wir entscheiden, uns noch ein drittes Kind zu bekommen, was für Konsequenzen hätte das? Oder wenn wir uns entscheiden, kein drittes Kind zu bekommen, was für Konsequenzen hätte das? Und danach, das haben wir dann abgewägt und drüber gebetet und nachgedacht und so weiter und dann eine Entscheidung getroffen. Das kennt ihr sicherlich auch, oder? In Entscheidungsfindungen. Dass man sich überlegt, was für Konsequenzen hat das? Was bedeutet das für mich? Und über Konsequenzen spricht der Bibeltext heute auch. Und zwar über die Konsequenz, was es bedeutet, wenn man ein Leben mit dem Heiligen Geist lebt oder ein Leben unter dem Fleisch. Ich möchte mit euch lesen Galater 6, Vers 6 bis 10. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ich muss ehrlich gestehen, als ich diesen Bibeltext angefangen habe zu lesen, die ersten anderthalb Wochen ungefähr, fand ich, fing der irgendwie mit so einem losgelösten Vers an. Also der Vers hat ja jetzt noch nichts mit Konsequenzen zu tun. Der Vers gehört auch nicht zu den fünf Versen vorher, über die wir uns letztes Mal beschäftigt haben. Aber gefühlt gehört er jetzt auch irgendwie nicht so zum Rest, finde ich. Es fühlte sich irgendwie alles erstmal so zerfleddert an. Warum schreibt Paulus das also hier an dieser Stelle und was soll das? Gehen wir mal genauer in den Vers. Es steht dort, dass diejenigen, die Lernenden, denjenigen, die sie im Wort unterrichten, also ihren Lehrern, Anteil geben sollen an allem Guten. Sprich, wenn ich uns auf uns jetzt runterbreche, ihr sollt mir Anteil geben am Guten. Ihr seid die Lernenden, ich bin der Lehrer. So wird dieser Vers auch oft gedeutet, tatsächlich. Er wird oft gedeutet damit, dass es heißt, es geht hier darum, dass die Gemeinde den Pastor angemessen bezahlen soll. Oder zumindest angemessen das geben soll, was er braucht, um sein Leben Unterhalt zu haben quasi. Ich habe einige Kommentare durchgelesen, da stand das alles so drin. Das kam jetzt nicht von mir. Auf der einen Seite denke ich mir, schön, super. Also, es gibt auch in der Bibel steht, dass man bitte dem Pastor seinen Lohn gibt. Auf der anderen Seite stehe ich hier vorne und denke mir, ich bin die falsche Person, das eigentlich zu sagen, ehrlich gesagt, finde ich. Fühlt sich ein bisschen unschön an. Fällt mir schwer, dafür Werbung zu machen. Und dann kommt ja zusätzlich noch dazu, wenn ich darüber nachdenke, da steht ja nicht Pastor, sondern derjenige, der lehrt, dass hier ja auch unsere Ältesten vorne stehen und lehren. Dass wir Leute im Kindergottesdienst unten haben, die lehren unsere Kinder. Wir haben Leute bei den Rangern, die lehren die Ranger-Kinder im Wort Gottes. Wir haben Leute beim biblischen Unterricht, die lehren unsere Jugendlichen, Teenager. Jugenddings, wenn wir Jugendliche haben, dann haben wir Leute beim Jugenddings, die lehren unsere Jugendlichen. Wir haben Leute, die eine Bibelstunde vorbereiten. Die lehren die Leute, die in die Bibelstunde kommen oder Leute, die Hauskreise vorbereiten und diejenigen belehren, die in den Hauskreis kommen. Und es geht nicht um ein Belehren in die Richtung, ich weiß, was richtig ist, sondern es geht ja darum, wer lehrt Wort Gottes hier? Und wenn ich mir das angucke, die Realität unserer Gemeinde, dann bin das ja nicht nur ich, die hier lehrt, sondern dann sind das ja ganz viele Menschen, die hier regelmäßig an irgendeiner Stelle mit dem Wort Gottes unterwegs sind und das jemand anderem ausführen, belehren, beibringen, was auch immer. Und dann, finde ich, kann man berechtigterweise auch fragen, Anteil an allen Gütern geben, ist da wirklich Geld mit gemeint? Oder kann man auch anders Anteil an Gütern geben? Jedem anderen was Gutes tun, könnte man vielleicht auch sagen. Und deswegen komme ich dazu, dass für mich hier steht, dass man demjenigen, der Gottes Wort lehrt, Gutes tun soll. Weil nicht jeder braucht die Güter um einen herum. Und das ist etwas, was wir hier in der Gemeinde miteinander tun können. Und deswegen möchte ich euch heute eine Hausaufgabe mit nach Hause geben. Betet mal drüber, denkt mal drüber nach, wer in dieser Gemeinde, legt Gott euch aufs Herz, der lehrt, der lehrend irgendwo unterwegs ist und tut dem was Gutes. Das könnt ihr gleich beim Kaffeetrinken machen, könnt ihr aber auch die Woche über machen. Betet mal Gott, wem legst du mir aufs Herz, wer in dieser Gemeinde lehrend unterwegs ist, wie kann ich der Person was Gutes tun? Und das Mindeste, was wir machen können, ist einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir immer wieder die Zeit nimmst, dich vorbereitest und dich hier hinsetzt und die Leute, denen versuchst, Gottes Wort beizubringen. Und wenn ich noch einen Schritt weiter gehe und drüber nachdenke, den Leuten Danke zu sagen, dann frage ich mich, ist das überhaupt unsere Grundhaltung denjenigen gegenüber? Oder sitzen wir hier und erwarten, gerade auch an Predigten gerne, und an Gottesdienste. Also das war mir heute nicht rund genug. Ich hätte das ja lieber so und so gehabt. Also ich finde ja, eine Predigt muss auf jeden Fall einen roten Faden haben oder dieses oder jenes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir ist das schon viel begegnet, dass mir Menschen ihre Erwartungen an Predigten erzählt haben. Mehr als einfach mal zu sagen, hey, danke, dass du hier predigst und dass du dir die Zeit dafür nimmst. Und das, bevor ich Pastorin war und dafür angestellt. Sind wir eigentlich dankbar dafür, dass hier Leute sich vorbereiten, ganz viel Zeit investieren, mit der Bibel studieren, nicht nur hier unten, Kindergottesdienst genauso, super wichtig, alles, was mit unseren Kindern und Jugendlichen passiert. Nehmen wir das eigentlich wahr oder ist das für uns so eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit unserem Erwartungsstandard kommen und erwarten, dass ihr das ja noch bitte noch anders machen sollen? Lasst uns als Gemeinde eine Gemeinde sein, die uns gegenseitig wertschätzt und die auch eine Wertschätzung gegenüber denjenigen haben, die sich Gottes Wort lehren. Weil das ist das, was die Bibel uns auffordert. Die Bibel fordert uns auf, einander wertzuschätzen, wenn wir Gottes Wort lernen. Sogar, die gehen sogar noch weiter. Die sagen, wir sollen Anteil an allen Gütern geben, sprich irgendwie denen noch was Gutes tun. Denen was abgeben von dem, was wir haben. Das ist ja Anteil an allen Gütern geben. Das Mindeste, was wir also machen können, ist zumindest mal ein Dankeschön und ein cool, dass du das ständig machst und immer wieder dir die Zeit dafür nimmst und hineingehst in Gottes Wort, damit wir das dann auch verstehen können und was mitnehmen können. Also Gefühl könnte ich an der Stelle schon Amen sagen, aber der Bibeltext ist noch nicht vorbei. Und das ist ja die Frage, wie gehört er jetzt zum Rest? Denn der Bibeltext geht weiter mit einer Warnung: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wenn ich das auf dem Bibelvers zuvor beziehe, wo es ja um Güter geht, Anteil an Gütern, Geld, dann muss ich an Ananias und Sapphira denken. Kennt ihr das alle, die Geschichte, oder sollte ich einmal ausführen, worum es da geht bei Ananias und Sapphira? Okay, also Ananias und Sapphira ist ein Ehepaar und die wollen Gott etwas schenken. Das war in dem Moment, haben das mehrere Leute aus der Gemeinde gemacht, aus der Ursprungsgemeinde, und haben dann ihr Acker verkauft und sind zum Petrus, haben gesagt, hier, das ist unser ganzes Geld fürs Acker. Zunächst hatte das der Ananias gemacht, ist mit dem ganzen Geld hin, hat gesagt, hier, unser ganzes Geld. Und Petrus fragt ihn, ist das wirklich alles, was du bekommen hast? Und Ananias sagt, ja, das ist alles, was ich bekommen habe. Und dann, und das ist ziemlich krass, was dann da steht, in Apostelgeschichte 5, Vers 3, sagt Petrus zu Ananias, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, du hast Gott belogen. Also Petrus, das war nicht das ganze Geld. Sie hatten mehr gekriegt für diesen Acker und es war nur ein Teil des Geldes. Und als Konsequenz dessen ist er einfach tot umgefallen. Und dann kommt seine Frau ein paar Stunden später, hat von der Geschichte noch nichts mitbekommen, auch zu Petrus, und Petrus fragt sie, stimmt das, dass das alles an Geld ist, was ihr bekommen habt, als ihr den Acker verkauft habt? Und sie sagt, ja, ist alles, was wir gekriegt haben. Und sie fällt genauso tot um. Das ist natürlich ein Riesenschock in der Gemeinde, dass sowas passieren kann. Das Problem, was die zwei hatten, ist nicht, dass sie nicht alles Geld Gott gegeben haben. Da hatte Gott kein Problem mit. Natürlich, behaltet was für euch. Das Problem war, und das hatte Petrus hier ja gesagt, dass sie Gott angelogen haben. Dass sie dachten, Gott anlügen zu können. Dass sie den Heiligen Geist angelogen haben. Ich finde, das ist eine ganz schön krasse Geschichte. Aber es zeigt uns, dass Gott sich nicht veräppeln lässt. Das zeigt uns, dass wir Respekt vor Gott haben sollten. Gott ist nicht so ein alter Opa, mit dem du machen kannst, was du willst. Das heißt nicht, dass wir Angst vor Gott haben müssen. Gar nicht. Wir müssen nicht Angst haben, dass er uns jetzt irgendwie hier tot umfallen lässt. Aber wir sollten Respekt haben, wie man halt vor seinem Vater Respekt auch hat. Wenn man weiß, wenn ich hier Quatsch mache, dann gibt es eine Strafe dafür. Und er wird das nicht einfach so, ist doch egal, so ungefähr. Also Gott lässt sich nicht spotten. Das ist eine Warnung an dieser Stelle. Und dann geht es weiter, denn was der Mensch sät, wird er auch ernten. Ich meine, das Beispiel vom Sehen und Ernten, das kennen wir auch alle, oder? Wir haben diese Woche, mit dem Jonas habe ich Sonnenblumen und Zucchini ausgesät. Das war jetzt noch dran. Das waren so die letzten Dinge. Und dann haben wir uns die kleinen das kleine Saatgut genommen und haben die eingepflanzt. Und jetzt gucken wir immer, ob die Pflänzchen wachsen und werden die dann umtopfen entsprechend, wenn es soweit ist. Und ich erwarte am Ende, dass da Zucchini und Sonnenblumenball rauskommt. Wenn ich jetzt auf einmal eine Tomate da hätte, dann würde ich mich doch sehr wundern. Das waren eindeutig große Samen, das ist ein Gurkensamen gewesen, das ist ein Sonnenblumensamen gewesen, da kommen Zucchini und Sonnenblumenball raus. Das ist klar. Da müssen wir nicht irgendwie mal gucken, was das wird, so eine Wunderkiste oder sowas. Das ist ganz klar, was wir dabei rauskriegen. Aus einem Gurkensamen wird kein Kürbis, aus einem Gurkensamen wird keine Rose, keine Tomate, keine ich weiß nicht was. Da wird eine Gurke draus. Und aus den Kürbissamen, die die Ranger hier verteilt haben, werden wir Erntedank ganz viele Kürbisse haben, aber keine Kartoffeln. Kartoffeln haben wir aus den Kartoffeln. Also, wir wissen, das, was man reintut, kriegt man am Ende auch hinaus. Das ist ein bestimmter Same und der hat eine bestimmte Folge. Wenn wir uns die Geschichte von Ananias und Sapphira anschauen, dann haben sie die Lügen gegen Gott gesät. Das ist das, was sie gesät haben. Und ihre Konsequenz daraus war der Tod. Und das ist eine krasse Konsequenz gewesen. Richtig heftig. Aber das ist ja etwas, was wir auch unseren Kindern schon beibringen, oder? So wie du dich benimmst, so wird man sich dir gegenüber benehmen. So wie du dich benimmst, das wirst du dann als Reaktion kriegen. Wenn du doof bist zum anderen, dann wird der doof sein zu dir. Wenn du nett zu den anderen bist und freundlich, deswegen sei freundlich, großer Tipp, dann ist man auch freundlich zu dir und nett. Und Paulus geht dann an der Stelle noch weiter. Er bezieht einen Bezug, der das Ganze in unser eigentliches Oberthema hineinbringt. Wir reden ja seit Wochen jetzt über den Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und da zieht er das Ganze jetzt rein. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wir haben in den letzten Wochen gelernt, dass es diesen Kampf zwischen Gut und Böse gibt. Ein Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch. Dass man sich als gläubiger Mensch entscheiden kann. Möchte man unterm Fleisch leben, möchte man unterm Geist leben. Und auch immer wieder entscheiden muss. Das ist so eine tägliche Entscheidung neu. Und für das, wofür man sich entscheidet, das wird man dann sehen. Das ist nicht so eine heimliche Entscheidung, die man wegführt, sondern das hat dann äußere. Das sieht man äußerlich, entweder an den Werken des Fleisches oder an der Frucht des Geistes. Und jetzt geht Paulus noch einen Schritt weiter, indem er sagt, dass man sich entscheiden kann, ob man auf dem Fleisch oder dem Geist sät und dass dann das entsprechend Konsequenzen hat. Sprich, Paulus erzählt uns hier die Konsequenzen unserer Entscheidung. Das passt, das ist doch eigentlich menschlich. Haben wir am Anfang vom Gottesdienst drüber geredet. Wenn wir eine Entscheidung treffen, dann überlegen wir uns, was für Konsequenzen hat das. Es ist also nur fair von Paulus jetzt auch zu sagen, was die Konsequenzen der Entscheidung wären. Die langfristigen Konsequenzen. Also, die Konsequenz für das Fleisch ist Verderben und die Konsequenz für den Geist oder das Leben unter dem Geist, das ewiges Leben. Verderben ist jetzt kein schönes Wort, finde ich, muss ich ehrlich sagen. Muss Paulus das unbedingt so hart beschreiben? Aber die Bibel ist da leider sehr deutlich. Wenn wir sterben, dann gibt es zwei Optionen, was mit uns passiert. Entweder wir kommen zu Gott und verbringen die Ewigkeit mit ihm, oder wir kommen ins Verderben, was wir umgangssprachlich auch Hölle nennen. Wie konkret das aussieht, das wissen wir nicht. Da ist die Bibel nicht so konkret. Das sind oft unsere Ideen und Gedanken, die so Bilder malen, wie das aussehen könnte. An sich sagt die Bibel gar nicht so viel dafür. Das Einzige, was sie sagt, ist, dass es ein Leben ohne Gott sein wird. ein Zustand getrennt vom Gott. Und zwar für immer. Das ist das Einzige, was sie eigentlich so richtig konkret sagt. Und wenn ich darüber nachdenke, dann stelle ich mir das ehrlich gesagt ziemlich schrecklich vor. Weil wenn wir davon ausgehen, dass Gott die Liebe ist und dass Gott gut ist und wir radieren die Liebe und das Gute aus unserem Leben heraus, dann ist das ein Leben, das ich nicht haben möchte. Und dann passt das Wort Verderben schon ziemlich gut dazu. Und auf der anderen Seite heißt es, dass die Konsequenz aus einem Leben mit dem Heiligen Geist das ewige Leben ist. Das ist dann ein Leben mit Gott. Ein Leben mit Liebe, ein Leben mit einem guten Gott. Ich finde, das klingt ziemlich gut. Auch wenn ich nicht konkret weiß, wie das heißt und was das bedeutet. Aber erstmal, finde ich, klingt das ziemlich gut. So, Paulus hat jetzt die Karten also offengelegt. Du kannst dich entscheiden und das sind die Konsequenzen, je nachdem, wie du dich entscheidest. Die langfristigen Konsequenzen. Leben, ewiges Leben oder Verderben? Was möchtest du wählen? Es ist deine Entscheidung. Man kann natürlich versuchen, mit Gott zu verhandeln. Das macht mir ja ganz gerne als Mensch, aber ich befürchte, das wird nichts ändern an den Konsequenzen. Es ist unsere Entscheidung. Du darfst das entscheiden, ich darf das entscheiden. Und wenn ich mir die Konsequenzen angucke, dann weiß ich, was ich wähle. Dann möchte ich das ewige Leben haben, es klingt deutlich besser. Und ich lade euch heute dazu ein, das auch zu wählen. Das ewige Leben. Aber es ist eure Entscheidung. Ihr dürft das wählen. Und weil Paulus die Galater ebenfalls ermutigt, auf dem Geist zu sehen, fordert er sie dann noch zwei Verse weiter was auf. Ich komme in die letzten zwei Verse. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Gutes tun ist also ein Teil vom auf dem Geist sehen. Wenn wir auf dem Geist sehen, dann kommen wir ins Gutes tun. Das gehört dazu. Besonders uns gegenseitig, heißt es. Hausgenossen des Glaubens sind wir uns gegenseitig. Wenn wir den Heiligen Geist in uns regieren lassen, wenn wir uns von ihm leiten lassen, dann bringt er uns dazu, Gutes zu tun. Klingt irgendwie, finde ich, erstmal ganz schön. Wie genau Gutes tun aussieht, kann natürlich dann ganz unterschiedlich sein. Das wissen wir alle, dass man Gutes tun auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen machen kann. Aber für mich schließt sich dann hier ein Kreis mit dem ersten Vers, wo ich gesagt habe, ich weiß noch nicht genau, wie das dazugehört. Weil eine konkrete Art und Weise, wie wir Gutes tun können, einander, was wir ja tun sollen, ist, indem man denjenigen, die einen leeren Anteil an allen Gütern gibt, Gutes tut. Das ist eine ganz konkrete Art und Weise, wo wir sehen und erleben, wie Gottes Geist in uns wirkt. Also, wir geben denen nicht Gutes, weil ich hier vorne stehe und sage, den Leuten, die uns hier lehren, gibt ihm mal was Gutes, sondern wir geben ihm Gutes, weil der Heilige Geist in uns ermutigt uns, das zu tun. Deswegen meinte ich, betet darüber, wen der Heilige Geist euch aufs Herz legt. Weil er ist derjenige, der uns Menschen aufs Herz legt, er ist derjenige, der in uns das gute Tun hervorbringt. Und dann tun wir das. Und dann tun wir es zum Richtigen. Und wer weiß, was für Erlebnisse wir dann haben, was das für Menschen dann bedeutet, vielleicht in dem Moment. Der Text warnt aber auch ein bisschen, finde ich, nämlich, dass es ermüdend sein kann. Und dass man gar nicht immer sofort das Positive darin sieht. Dass es manchmal etwas dauert beim Gutes tun. Es ist ein Dauerlauf, Das hast du vorhin als Text auch gehabt. Es ist ein Dauerlauf, den wir laufen. Es ist ein Dauerlauf, uns immer wieder unter Gottes Geist zu stellen und zu sagen, ich will von dir geführt werden. Ich will von dir geführt werden. Ich wähle das ewige Leben. Und deswegen leite mich, Gutes zu tun. Lehre mich, Gutes zu tun. Wo ist das gerade dran? Und dazu möchte ich euch heute einladen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir schon seit ein paar Sonntagen immer wieder auftaucht. Dass es eine immer wieder neukehrende Entscheidung von uns ist. Wollen wir uns unter Gottes Geist stellen? Lasst uns unter Gottes Geist stellen. Ich lade euch ein, lasst uns immer wieder unter Gottes Geist stellen. Und sagen, hier bin ich, nutze mich. Verwandle mich, forme mich um, lass deine Früchte in mir wachsen, lehre mich, Gutes zu tun. Das ist heute dazu gekommen. Amen.